Bundesrichter. Auch sie können abdriften. Cass Sunstein, heute Professor für Rechtswissenschaften in Harvard, führte gemeinsam mit Kollegen eine groß angelegte Studie über ideologische Diversität an US-Bundesberufungsgerichten durch, als er noch an der University of Chicago Law School war. Sunstein erkannte schon zu Beginn der Studie, dass die US-Bundesberufungsgerichte ein außerordentliches und langanhaltendes Experiment in Diversität seien. Berufungsgremien werden aus 3 Richtern zusammengestellt, die per Zufallsprinzip aus diesem Kreis bestimmt werden. Jeder dieser Kreise besteht aus auf Lebenszeit berufenen Richtern, die vom amtierenden Präsidenten ernannt werden. Wenn es eine Vakanz gibt oder der Kongress den Bedarf nach einem zusätzlichen Richter anerkennt. Für jedes Berufungsverfahren könnte man ein Gremium aus 3 demokratischen, 3 republikanischen oder eine Mischung aus je 2 der einen und einem der anderen Richtung bekommen. In der Studie, die über 6.000 Berufungsverfahren und fast 20.000 Einzelabstimmungen berücksichtigte, wurde die wenig überraschende Tatsache festgestellt, dass die Abstimmungen der Richter politischen Richtlinien folgten. Reine, unbeeinflusste Offenheit ist eben schwer, selbst für Richter, die auf Lebenszeit berufen sind und geschworen haben, das Gesetz zu schützen und zu wahren. Wenn die Gremien politische Diversität aufwiesen, fanden die Forscher mehrere Bereiche, in denen diese Diversität für die Arbeit des Gremiums von Vorteil war. Auch wenn in den meisten Fällen 2 politisch auf einer Linie liegende Richter das Ergebnis des Gremiums bestimmen konnten, gab es deutliche Unterschiede zwischen heterogenen und homogenen Gremien. Ein einzelnes Gremiumsmitglied der anderen Partei hatte eine stark disziplinierende Wirkung. So fand man zum Beispiel starke Belege für ideologische Mäßigung bei Prozessen zum Thema Umweltschutz. Demokratische Gremiumsmitglieder, die insgesamt in 43% der Fälle für den Kläger stimmten, stimmten in nur 10% der Fälle für den Kläger, wenn sie mit 2 republikanischen Gremiumsmitgliedern zusammenarbeiteten. Republikanische Gremiumsmitglieder, die insgesamt in 20% der Fälle für den Kläger stimmten, stimmten in 42% der Fälle für den Kläger, wenn sie mit 2 demokratischen Gremiumsmitgliedern zusammenarbeiteten. Dies zog sich durch die meisten der 25 Fallkategorien, mit denen sie eine ausreichend große Menge an Daten sammelten, um zu einer Schlussfolgerung zu kommen. Die Autoren schlussfolgerten, dass das Ergebnis die Bedeutung diverser Sichtweisen unterstrich. Nötig ist eine vernünftige Diversität oder eine Diversität aus vernünftigen Ansichten. Und das ist wichtig, um sicherzustellen, dass Richter, ebenso wie jeder andere auch, dieser Diversität ausgesetzt sind, und zwar nicht nur durch die Argumente der Anwälte. Sunsteins Forschungsgruppe stellte fest, dass Bundesberufungsrichter die abweichende Sichtweise eines Gremiumsmitglieds der gegnerischen Partei brauchen. Die Richter, so wiesen sie nach, folgten dem menschlichen Instinkt, sich dem Gruppendenken zu unterwerfen. Unsere Daten liefern starke Beweise dafür, dass ähnlich denkende Richter auch zu Extremen neigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Richter in die eine oder andere Richtung entscheidet, wird durch die Anwesenheit von Richtern derselben politischen Partei, die vom Präsidenten ernannt wurden, stark erhöht. Zusammengefasst finden wir sowohl starke Konformitätseffekte als auch Gruppenpolarisierung innerhalb der Bundesberufungsgerichte. Die wachsende Polarisierung am Supreme Court ist einer dieser Fälle. Jeder Richter hat 4 Gerichtssekretärinnen, von denen alle ähnliche Qualifikationen haben. Leute mit Top-Abschlüssen von den besten juristischen Fakultäten, Redakteure von Legislativtexten und Leute mit Erfahrung als Referendare bei Richtern am Supreme Court. Diese Sekretärinnen sind mit der Zeit immer wichtiger für die Entlastung der Richter geworden, indem sie die Details der Fälle diskutierten und erste Versionen von Meinungen erstellten. Bevor John Roberts 2005 zum Chief Justice, Leiter der Bundesgerichte und Vorsitzender des Supreme Court, also des obersten Gerichtshofs, berufen wurde, galt es als unausgesprochene Ehrensache, besonders bei manchen konservativen Mitgliedern am Gericht, sich Mitarbeiter mit einem anderen ideologischen Hintergrund als dem eigenen zu holen. Bob Woodward und Scott Armstrong beschrieben in The Brethren, wie Richter Powell sich damit brüstete, liberale Mitarbeiter einzustellen. Er erzählte seinen Mitarbeitern, dass ihm die konservative Sicht auf die Dinge sowieso klar war. Ihr Job sei es, die andere Seite zu repräsentieren, um ihn herauszufordern. Er wollte ein herausforderndes Argument der anderen Seite lieber erst im geschützten Umfeld seiner eigenen Büros zu hören bekommen, als bei einer Konferenz oder in einer Auseinandersetzung unvorbereitet damit konfrontiert zu werden. Chief Justice Burger rekrutierte seine Sekretärinnen ebenfalls aus den Rängen früherer Mitarbeiter von Richtern, die durch demokratische oder republikanische Präsidenten ernannt wurden. Oberster Richter Rehnquist, der gemeinsam mit Burger am Gericht tätig war und sein Nachfolger wurde, war zunächst skeptisch gegenüber der Rolle liberaler Gerichtssekretärinnen und befürchtete, sie könnten seine Meinung beeinflussen. Doch wie in The Brethren beschrieben, verflüchtigte sich diese Einstellung sehr schnell. Rehnquist war nun überzeugt, dass der rechtliche und moralische Austausch, durch den sich liberale Mitarbeiter entwickelten, für die Richter und das Gericht gut waren. Als Richter Scalia am Berufungsgericht im District of Columbia tätig war und in seinen ersten Jahren am Supreme Court, war er dafür bekannt, dass er bewusst nach Mitarbeitern mit liberaler Einstellung suchte. Heute ist der Supreme Court gespaltener und damit hat auch diese Praxis aufgehört. Einem Artikel der New York Times von 2010 zufolge beschäftigte lediglich Richter Breyer regelmäßig Berater, die für Richter am Berufungsgericht gearbeitet hatten und von Präsidenten beider Parteien ernannt worden waren. Seit 2005 hat Scalia keine MitarbeiterInnen mehr mit Erfahrung in der Arbeit für demokratische Richter eingestellt. Vor dem Hintergrund dieses Wandels in der Einstellungspraxis sollte es nicht überraschen, dass das Gericht heute stärker polarisiert ist. Die Richter tendieren immer mehr dazu, sich ihre eigenen Echokammern zu schaffen. Richter Thomas stellte von 1986 bis zur Entstehung des Artikels ausschließlich Mitarbeiter ein, die für republikanisch ernannte Richter gearbeitet hatten. Es überrascht nicht, dass er laut Informationen des Journal of Law, Economics and Organization der Richter ist, der von der ideologischen Mitte des Gerichts am weitesten entfernt ist und deutlich weiter rechts steht, als die am weitesten linksorientierte Richterin Sotomayor links steht. Thomas sagte einmal: "Ich stelle keine Mitarbeiter ein, die eine völlig andere Meinung haben als ich. Das ist doch, wie wenn man versucht, ein Schwein zu dressieren. Es ist Zeitverschwendung für einen selbst und das Schwein macht es wütend." Thomas lehnte sich hier an ein oft genutztes Zitat an, das man Mark Twain zuschreibt: "Versuche nie, einem Schwein das Singen beizubringen. Es ist Zeitverschwendung für dich und das Schwein macht es wütend." Das ergibt jedoch nur dann einen Sinn, wenn man glaubt, das Ziel einer Entscheidungsgruppe sei, die Leute dahin zu bringen, dass sie der eigenen Meinung zustimmen. Wenn aber das Ziel ist, den besten Entscheidungsprozess zu entwickeln, ist das wirklich eine seltsame Einstellung. Diese Polarisierung ist eine Warnung davor, eine Entscheidungsgruppe aus einer Versammlung von Klonen zu bilden, die alle dieselbe Meinung haben und auf dieselben Informationsquellen zurückgreifen wie wir selbst. Je homogener wir werden, desto mehr wird die Gruppe das bestätigende Denken fördern und ausbauen. Leider ist das genau die Tendenz, die derzeit herrscht. Selbst die Richter am Supreme Court folgen ihr. Wir kennen diese Tendenz in der Politik sehr gut. Jeder der politischen Flügel beklagt das beim anderen. Konservative beklagen sich, dass die Liberalen in einer Echokammer wohnen, wo sie nur kontinuierlich ihren eigenen Standpunkt wiederholen und bestätigen. Sie seien nicht offen für neue Informationen oder Ideen, die nicht mit dem zusammenpassen, wovon sie bereits überzeugt sind. Dasselbe werfen die Liberalen den Konservativen vor. Auch wenn das Internet und die riesige Bandbreite der Multimedia-Nachrichten uns mit grenzenlosem Zugang zu verschiedenen Standpunkten versorgen, so geben sie uns doch auch nie dagewesene Möglichkeiten, in eine Blase abzutauchen und unsere Informationen aus Quellen zu beziehen, von denen wir wissen, dass sie unsere Weltanschauung teilen. Oft ist uns gar nicht klar, dass wir uns selbst in einer Echokammer befinden, weil wir so in unsere eigenen Ideen verliebt sind, dass sich alles einfach vernünftig und richtig anhört. Im politischen Diskurs wird praktisch jeder, Auch jene, die mit dem Gruppendenken vertraut sind, versichern: Ich bin in der rationalen Gruppe, die Ideen austauscht und diese Dinge durchdenkt. Die Leute von der anderen Seite sind dagegen in einer Echokammer. Wir müssen wachsam sein und dieser Tendenz in unseren Gruppen entgegenwirken. Ob es darum geht, eine Gruppe von Freunden oder eine Arbeitsgruppe zu bilden, oder ob wir vielleicht in der Position sind, die Kultur eines Unternehmens in Richtung Toleranz und Wahrheitsfindung zu führen, indem wir Mitarbeiter mit unterschiedlichen Standpunkten einstellen. Wir sollten in jedem Fall auf der Hut davor sein, uns immer mehr den Klonen unserer selbst zuzuwenden. Wir sollten aber auch wissen, dass es sehr schwierig ist. Die Norm geht in Richtung Homogenität. In diesem Sinne sind wir alle schuldig. Und wir merken noch nicht einmal, dass wir das sind.